Das
eine bekannte Geschichte. Sie steht in Lukas 10. Ab dem Vers. Lukas 10, ab Vers 29. Jesus antwortete ihm in einem Gleichnis. Es geht da um einen Pharisäer, der fragt, wie kann ich gut tun? Und dann kommt die bekannte Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald jemand darauf vorbei, ein Priester. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachtetsten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt 2 Silberstücke und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Amen. Das ist eine Geschichte, wo wir alle, die in der Sonntagsschule sind, dort mit Sicherheit gehört haben. Eine Geschichte, wo ich lernen soll, dass wir auf andere sollen Rücksicht nehmen. Nicht einfach egoistisch wegschauen. Ich möchte heute Morgen eine andere Seite von diesem Gleichnis anschauen. Nämlich die Seite vom Opfer. Wer ist nicht schon mal Opfer geworden von irgendetwas? Ein unverschuldeter Unfall. Geldverlust. Zum Beispiel durch die Finanzkrisen, und wir haben ja da nicht die erste, die jetzt da weltweit umgeht. Ich habe gelesen von Leuten aus der Zeit vor dem Hitler, wo aus dem Vermögen, wo früher ein Haus war, zum gleichen Betrag durch die ganze Inflation, am Schluss noch können aus dem Hausbetrag ein Kilo Orangen kaufen. Also, ist ein sehr krasser Verlust. Oder wir sind vielleicht bestohlen worden und wir mussten alle unsere Ausweise neu machen. Nicht nur das Geld war weg, sondern vielleicht auch ein Hausschlüssel. Vielleicht eine Identitätskarte. Bankkontosperrung und Kosten drüber. Oder wir sind krank geworden und empfinden uns quasi als Opfer von dieser Krankheit. Ich kenne niemanden, der gerne Opfer ist. Und niemand ist das freiwillig. Wir wollen doch alle auf der Sonnenseite vom Leben stehen und nicht auf der Schattenseite. Wodurch werden wir Opfer? Zum Beispiel durch Erwartungen. Ich denke, es gibt Erwartungen, die wir erwarten dürfen. Wenn wir arbeiten, unter normalen Umständen, ist am Ende des Monats der Lohn auf dem Konto. Für uns, vielleicht in der heutigen Zeit, nicht ganz so selbstverständlich. Aber doch noch relativ selbstverständlich. Oder die Rente. Oder das Wasser aus dem Wasserhahn kommt, und zwar trinkbar. Oder dass wir einkaufen können und dass es immer genug im Laden hat, auch wenn vielleicht einmal unser Lieblingsbrot bereits ausgekauft ist. Aber dann gibt es doch Erwartungen, die wir an andere haben. Die sollte mir einmal telefonieren. Hast schon lange nicht mehr gehört. Die könnte auch wieder mal vorbeikommen, oder der? Die könnte mir zum Geburtstag gratulieren. Die Nachbar, die heimkommt, kommt mit Rosen heim für seine Frau. Und die Frau sagt zu ihrem Mann: Siehst du, der bringt dir eine Rose und du kommst nie auf die Idee. Denken, Wünsche müssen wir noch manchmal eben auch aussprechen. Was ist das für eine Familie, wo man immer nur erwartet und nicht miteinander redet? Wo man erwartet, dass der andere halt um 6 Uhr daheim ist und der andere ist das nicht unbedingt klar gewesen. Und jetzt gibt es halt Streit dagegen. Ich denke, das sind Sachen, wo man absprechen kann. Wenn wir zu viele Erwartungen haben, ohne dass wir darüber reden, als Opfer empfinden, sind wir zu einem Großteil selber schuld. Erwartungen können täuschen. Wir können enttäuscht werden. Und im Wort enttäuschen ist das Wort Täuschung. Also irgendetwas, wo nicht da ist. Und wenn so eine Pflanze von der Enttäuschung, nennen Sie jetzt einmal ein Unkraut im Bild, wächst, weil es genervt wird, weil man einfach nicht darüber redet, weil einfach alles ist da so und so und schon wieder das Gleiche enttäuscht und schon wieder der nicht, dann sind wir mit der Zeit bitter und ungenießbar. Und wir werden oft länger einsam, weil wir mit bitteren, verbitterten Leuten, die nur Anschuldigungen oder so zähneknirschendes Lachen auf dem Gesicht haben, nicht wirklich gerne Kontakt haben. Dann gibt es doch auch Erwartungen an Glaubensgeschwister und geistliche Leiter. Von einem Verantwortungsträger in einer Gemeinde haben wir Erwartungen. Jeder vielleicht ein bisschen andere. Vielleicht, dass er eine gute Predigt hat. Oder, dass er einmal nachfragt. Ich denke, es sind grundsätzlich berechtigte Erwartungen. Oder, dann gibt es Erwartungen, dass Leute vielleicht für uns oder mit uns beten und dass etwas passiert. Und es trifft nicht ein. Und wir empfinden uns irgendwo enttäuscht als Opfer. Oder wir hören so einen super frommen Satz, wenn wir jemandem unser Leid beichten oder unsere Not beichten oder unsere Schmerzen beichten. Du musst halt nur mehr glauben. Du musst halt nur mehr beten. Ich denke, es kommt ganz auf den Tonfall an, wie das jemand sagt. Und wenn das einfach eine faule Ausrede ist, in Anführungszeichen, weil jetzt vielleicht eine zwischenmenschliche Handlung da wäre, vielleicht einmal einfach das Leid von jemand anderem aushalten, einmal einfach mit jemandem zusammen weinen, weil es ihm schlecht geht, dann sind wir vielleicht selber für andere eine Enttäuschung. Was passiert, wenn wir Erwartungen von anderen irgendwo nicht erfüllt sehen? Einerseits sind Erwartungen immer zweischneidig. Weil wir auf der einen Seite denken, wir haben das Recht drauf. Das Recht, dass wir, wenn wir heimkommen aus der Schule, einen deckten Tisch haben und dürfen zu Mittag essen. Jetzt ist vielleicht die Mami krank. Und es ist ein bisschen anders. Und andererseits, weil sie manchmal unrealistisch sind. Und dann sind wir allein, hilflos, vielleicht mit Wut im Bauch. Und jetzt möchte ich zurückkommen auf unsere Geschichte. Genau das erlebt der Mann in dieser Geschichte. Erst einmal geht er von Jerusalem auf Jericho. Der höchste Punkt von Jerusalem ist, wenn ich mich das richtig erinnere, um die 600 Meter. Und Jericho ist hinter einem Meeresspiegel. Ich glaube, bei 200 oder 300, ich weiß es nicht auswendig. Also auf jeden Fall, das geht ziemlich steil runter. Durch so Herkig, durch runter. Ist heute noch eine schlecht ausgebaute Strecke. Und ich habe gelesen darüber, dass da Büsche und Wegelagerer hinter sich diesen Felsen und was immer da versteckt, normal war zu dieser Zeit. Also, man hat bis zu einem gewissen Grad müssen damit rechnen, dass da etwas passieren kann. Und darum sind Kaufleute eigentlich immer in Karawanen miteinander gegangen. Leute, die sich miteinander können verteidigen konnten. Und jetzt ist der Mann da, der allein unterwegs ist. Zu Fuss. Eigentlich eine gefährliche Strecke. Er hat damit gerechnet, dass ihm jetzt nichts passiert. Ja, sonst wäre er wäre ja sicher nicht dort den Weg durchhaben, wenn er gewusst hätte, er wird halt totgeschlagen und alles wird ihm beraubt. Nicht niemand von uns. Aber ihm passiert das, was niemand von uns gern hat. Beraubt, vergelten, auf unsere Situation umgestellt, kein Ausweis mehr, sagt jetzt nochmal Bankkarte weg. Nicht einmal mit Trinken dabei, weil es ist heiß dort oben. Es ist eine weite Strecke. Einfach alles weg. Dreckige Kleider, verblütete Kleider, kann nicht einmal nicht selber aufstehen. Und weiss nicht, hat er überhaupt noch überlebt. Der Mann steht da und ist buchstäblich auf Hilfe angewiesen. Sonst stirbt er. Ich weiss nicht, wer schon vergleichbare Situationen erlebt hat. Ich wünsche es niemandem. Ich habe es nicht erlebt, aber ich weiss von Leuten, die ausgeraubt werden, geboten sind, überfall, dass das denen lang, lang, lang nachgegangen ist. Und da kommt jetzt so ein Mann vorbei, ein Priester. Ein Priester, heute vielleicht ein Pfarrer, ein Heilsarmee-Offizier, irgendjemand. Und der Mann ist am Gewand erkenntlich gewesen. Er hat, dass man ihn kennt hat, so in dieser Geschichte muss er ja das Priestergewand haben. Entweder kommt er von einem Gottesdienst oder geht in einen Gottesdienst auf Jericho. Aber er war kenntlich als Priester. Und er war bekannt als ein Vermittler zwischen Gott und Mensch. Aus Gebet, wie stellvertretend für das Gebet für Buß, für Sünde, wie stellvertretend für den, der es bringt, zu Gott bringt. Und der Mann läuft einfach dran vorbei. Wir wissen nicht aus welchem Grund. Er hört den Schrei von dem Mann. Er sieht, dass eine ganz schwierige Situation da ist. Hat er recht selber Angst gehabt, dass er jetzt auch noch ausgeraubt wird? Oder hat er einen hyperdringenden Termin gehabt, der ihm das nicht erlaubt hat? Weil er hat müssen, genau, sagen wir, am 4 in Jericho sein und jetzt ist er sonst schon knapp dran. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es auch Bequemlichkeit gewesen. Ich will mir doch nicht wortwörtlich meine Kleider dreckig machen. Oder vielleicht, ich weiss nicht, wie man erste Hilfe bietet. Ich denke in so einem Moment, vielleicht komische Fragen. Ich denke im Moment, wo wir jemanden auf der Straße liegen sehen, kann man mindestens so viel tun, wie wir wissen. Auch wenn wir nicht Arzt und Krankenschwester sind. Und da ist die erste Enttäuschung von dem Mann, der Opfer ist. Macht den Bogen um. Und der Mann, der Todgeweihte, ist komplett enttäuscht. Und es passiert ihm nochmals das Gleiche mit dem Tempeldiener. Er schreit, hilf mir! Der andere hört, macht einen riesen Bogen. Nicht einmal ein Wort zu ihm. Nicht einmal ein Satz, ich gehe dir Hilfe organisieren. Das wäre ja auch noch eine Variante gewesen. Ich denke, das ist etwas vom Schrecklichsten, was einem passieren kann. Allein gelassen fühlen. Verlustängste. Man weiss nicht mehr, kommt man über die ganze Situation weg? Überlebe ich? Vielleicht auch von den Gefühlen her. Überlebe ich das, was jetzt das, was mir passiert? Und die Leute um uns herum machen den Bogen. In solchen Situationen sind wir doch sehr sensibel. In Situationen, wo wir krank sind, wo jemand gestorben ist im Angehörigenkreis, wo wir riesige Nöte haben, empfinden wir doch das Versagen von den anderen doppelt oder dreifach. Und jetzt weiß er nicht, ob er überhaupt noch mal Hilfe bekommt. Und da hören wir aber doch, dass wir etwas bekommen. Und nämlich komischerweise von der Seite, wo man es am wenigsten erwartet. Von den Ausländern. Ich denke, das ist mir zweimal passiert. Dass mir jemand geholfen hat, der schlecht Deutsch hätte können. habe mal ein Ausweispapier verloren. Am nächsten Tag hatte ich ein Telefon von einem Nachbarn, der sehr gebrochen Deutsch gesprochen hat. Also nicht in der weiteren, also nicht gerade nebendran. Etwa 4-5 Hausenblöcke weiter. Hat mein Name drin gesehen, hat mir angerufen und gesagt, du kannst mich abholen. Ich habe es mir ja schön gefunden. Oder mal, als ich wirklich ganz dumm in der Patsche war und was ich sonst nicht mache, darauf angewiesen bin, dass mich jemand bis auf den nächsten Bahnhof nimmt, hat den Ausländer angehalten. Sehr nett, super freundlich, mir auf die Bahnstation gebracht, dass ich noch wieder heimkomme. In Zeiten der Not wissen wir oder lernen wir, wer die echten Freunde sind. Der Verachtete wird zum Helfer. Der selber ausgrenzt wird in unserer Geschichte, der Samariter, gibt Hilfe. Er hat nicht Angst, dass er auch ausgeraubt wird. Und die Hilfe, die er erfährt, übersteigt sogar alles nur Erdenkliche. Nicht nur, dass er ihm seine Wunden verbindet. Vermutlich hätte er nicht mehr können laufen, bis er hierher kam. Hat ihn auf den Ressel genommen. Er selber ist nachher dran gelaufen. Schon das. Dann lässt er ihn in einem Gasthof. Jetzt müssen wir denken, irgendjemand ladet euch ab, beim so und so. Irgendwo im Hotel so und so, weil er jetzt halt verletzt ist. Und das Portemonnaie ist weg und die Ausweise sind weg. Wir sind darauf angewiesen, dass euch jemand weiterhilft. Nützt euch jemand, wenn ihr sagt, Leute, meine Frau oder mein Mann, das könnte irgendjemand sein. Ihr seid darauf angewiesen, dass jemand euch vertraut. Und euch wie etwas vorstreckt, an Hilfe, an Geld, oder ich weiss auch was. Und der Samariter macht das. Und sagt dem Wirt, ich schaue für dich. Klar hätte er auch davon ausgehen können, dass vielleicht der Wirt die gute Tat tut und es auf seine Kosten nimmt. Den Mann zu pflegen, vielleicht den Arzt holen. Man weiß es nicht. Aber der Samariter in dieser Herberg zahlt für die Pflege von einem Dritten, den er nicht kennt. Und da möchte ich aufschalten auf das, was Jesus für uns tut. Für mich hat der Samariter so ein eine Vorzeigefunktion von dem, was Jesus für uns tut. Er holt uns ab, dort, wo wir sind. Vielleicht nicht gestrauchelt, krank, geschlagen, durstig, aber vielleicht innerlich suchend. Oder vielleicht mit so einem riesen Rucksack von Sorgen. Oder vielleicht mit ganz viel Fragezeichen, wie geht es bei mir weiter? Oder mit irgendwelchen Krankheitsproblemen. Oder mit Schuld. Oder als Teiler von Freude. Und mit Teilhaben will an dem, was wir erleben. Und sich mit uns freut. Weil ich denke, oh, das ist ein Aspekt, wenn wir froh sind und etwas Schönes erlebt haben, dann wollen wir das einfach auch gerne jemandem weiter erzählen. Und das darf man nur Jesus gegenüber tun. Jesus ist uns nicht egal. Nochmal, wir wissen nicht, warum der Verletzte allein die Strecke gegangen ist. Warum er nicht das Zweite gegangen ist. Der Samariter ist auch allein aber. Ein Stück weit ist es vielleicht verantwortungslos gewesen. Und was macht Jesus in dieser Situation? Er schickt uns einen Engel vorbei. In Form von einem Menschen. Jesus ist der, der durch ihn noch mit uns ist. Auch wenn wir mal etwas gemacht haben, das hyperriskant ist, wo wir am Schluss mit sagen, eigentlich habe ich mich da in den eigenen Kräften überschätzt. Oder eigentlich war das unvernünftig gewesen. Oder da habe ich etwas ausprobiert, das schlichtweg nicht sinnvoll war. Jesus weiß es. Und er ist da. Und er hilft uns auch in diesen Situationen. Ich bin sicher, dass der Mann, der da in dieser Opfersituation war, gebetet hat. Er war mit Sicherheit ein Israelit gewesen, weil er hat ja vom Samariter nicht erwartet, also vom Ausländer. Er hat den Gott gekannt und hat mit Sicherheit zu ihm gebetet und gesagt, hilf mir. Ich komme nicht mehr allein aus dieser Notsituation raus. Und Gott erhört sein Gebet. Auf eine Art und Weise, die sehr erstaunlich ist. Auf eine Art und Weise, die berührt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Gott in unser Leben eingeht. Gott bewahrt uns nicht vor solchen Situationen, wo wir irgendwo halt der Phase unten durchnehmen. Sei es durch eine Krankheit, sei es durch schwierige Situationen, sei es durch Nöte, sei es durch familiäre Situationen. Gott schickt uns diese Situationen, damit wir ihn kennenlernen dürfen, wer er ist. Damit wir zu ihm beten dürfen und dürfen lernen, er hat uns lieb. Er ist da. Oder mit Schulaufgaben, die uns schwer sind. Mit Prüfungen. Dass wir ihn dürfen bitten, hilf mir jetzt. Gott ist gegenwärtig. Und Gott will, dass wir ihn zu ihm rufen. Ich bin nicht sicher, ob der Samariter den Mann gesehen hätte, ohne den Hilferuf. Wir wissen ja nicht, wo er ihn hingetan hat. Vielleicht ist er irgendwo im Graben unten gelegen. Ich weiß es nicht. Aber der Hilferuf ist gehört worden. Und Gott hat jemanden vorbeigeschickt, den er nie erwartet hat. Er ist, Gottes Sohn ist der, der sich um Menschen kümmert, die unter Räuber gefallen sind. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Er macht keinen Bogen um uns herum. Und er ist zugleich auch der gute, barmherzige Samariter, der uns hilft. Auch schuldbeladen wird. Ohne nach Geld zu fragen. Ohne, dass wir eine grosse Kollekte ins Töpfchen geben. Ohne, dass wir es zahlen müssen. Seine Hilfe ist frei. Und auch ohne eine Bedingung zu stellen. Er sagt nicht, wenn es dir wieder gut geht, musst du mir das zurückzahlen. überhaupt nicht, sondern er gibt sie. Und das ist das Schöne, genau an dieser Geschichte, genau bei diesem Punkt hört die Geschichte auf. Dort, wo nämlich der Samariter sagt, wenn du mehr Geld brauchst, du herbärter Vater, dann zahle ich es dir. Das ist doch das, was Gott für uns tut. Er ist nicht der, der uns im Dreck liegen lässt. Wenn wir vertrauensvoll zu ihm kommen, dann begegnet er uns auf die gleiche Art. Vielleicht nicht ganz so, wie wir das wünschen. Vielleicht hätte der Mann ihm die Hilfe vom Priester gewünscht. Weil es ja vielleicht auch ein bisschen peinlich ist, von einem Ausländer, den man nicht mag, von einem Ausländertyp, den man nicht mag, geholfen zu werden. Aber Jesus steht über unsere menschlichen Bedenken. Und so ist es doch schön, trostvoll zu wissen, dass es etwas gibt, wo nie der Rücken uns zutreibt, sondern immer das Gesicht, die Hände, seine Liebe, seine Umarmung, seine Freundlichkeit, vielleicht in einer Form von Bibelvers, wo ich stärke, vielleicht in Form von einem Telefon von jemandem, wo ich ermutige, vielleicht in Form von einem Kinderlachen, wo ich aus dem ganzen Haushalt, wo wir drinnen verhangen sind. Gott hat so unendlich viele Möglichkeiten, uns zu begegnen. Aber denken wir daran, er dreht uns nicht den Rücken zu, sondern sich und seine Liebe. Und er fordert keine Gegenleistung. In Form von Leistung. Er ist da. Und der Zugang zu ihm ist immer frei. Und so wünsche ich euch für die kommende Woche, dass Gott euch so begegnet, wie ihr es nötig habt. Dass Gott euch seine Liebe zeigt. Auch wenn ihr in einer schwierigen Situation sind. Wenn ihr euch vielleicht selber irgendwo als Opfer empfindet. Gott ist da. Seine Liebe ist da. Und er sagt, wer mich ernsthaft anruft, von dem wird er mich finden lassen. Oder aus dem Psalm 15, ruft mich in der Not. Und ich werde dich erretten. Und du sollst mich preisen, heisst es noch einmal. Und das werden wir dann mal machen. Das nicht einfach nur so selbstverständlich nehmen, sondern auch Gott danken für sein Eingreifen in unserem Leben, in unserem Alltag, dort, wo wir ihn erleben. Amen.